Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Alles wird Strom. Ich bin Robin und wusstest du, dass du mit deiner Wärmepumpe oder der Wallbox nicht nur Strom sparst, sondern auch Netzgebühren zurückbekommen kannst? Ja, im neuen Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz steckt genau diese Chance und Martin nutzt sie bereits. Heute zeigen wir, wie viel drin ist, wie es funktioniert und was du jetzt wissen musst. Und ihr seht ihn ja schon, mit Martin meine ich natürlich Martin von Gewaltig Nachhaltig. Hi Martin.
Moin ihr beiden. Moin.
Und Martin beschäftigt sich seit Jahren, ich begrüße dich gleich nochmal extra, Felix, keine Angst. Martin beschäftigt sich seit Jahren mit erneuerbaren Energien, Eigenverbrauch und smarten Systemen und seit kurzem auch mit eben diesem Paragraph 14 NWG, kurz ausgedrückt, also dieser Regelung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Wir sprechen darüber, wie Martin mit seiner Wärmepumpe Wallbox eben nicht nur zur Energiewende beiträgt, sondern eben auch Geld spart. Also mach es wie Martin, bleib dran, wir legen los. Also hallo lieber Felix, schön, dass wir wieder zusammen hier sind und mal ein bisschen über unser leidenschaftliches Thema sprechen können.
Moin Moin.
Und ihr fragt euch vielleicht, wie machen die das? Jeden Dienstag 17 Uhr hauen die hier eine neue Folge raus, alles kostenlos. Ja, das machen wir mit voller Energie und Leidenschaft und dank unserer Sponsoren wie dieser hier.
Ihr seid noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Dann habe ich vielleicht hier was für euch. Sonne ohne Ende, Strom vom Balkonkraftwerk im Überschuss und ihr speist ins Netz ein. Das geht natürlich auch schlauer, indem ihr es einfach speichert. Oder im Winter ist viel zu viel Wind und der Strom ist gerade extrem billig. Dann könnt ihr ihn natürlich auch in einen Akku packen. Genau dafür probieren wir ja gerade die Speicher von EcoFlow für euch aus. Ich nutze hier den EcoFlow AC Pro. Einfach Solarmodule anschließen und das Ding läuft autark in der Insel. Spannend wird es vor allem, wenn man das EcoFlow-System erweitert. Die Speicher lassen sich skalieren. Die kleineren Speicher haben 1,92 Kilowattstunden und es lassen sich maximal 6 Stück miteinander kombinieren, was dann also 11,5 Kilowattstunden entspricht. Mittlerweile gibt es aber auch noch einen noch größeren Speicher, die Stream Ultra X-Serie. Der Speicher hat 3,84 Kilowattstunden Kapazität und liefert bis zu 2300 Watt Ausgangsleistung. Und ich finde das besonders cool. Die Speicher können auch miteinander kombiniert werden, auch wieder 6 Stück. Und das heißt, die Kapazität kann gesteigert werden auf 23 Kilowattstunden. Und wer es richtig clever machen möchte, es gibt sogar einen Smart Meter von EcoFlow und EcoFlow unterstützt damit dynamische Tarife. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit hat EcoFlow natürlich wieder eine Aktion rausgehauen, wo es bis zu 53% Rabatt gibt. Vielleicht ist ja das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für euch auch dabei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Jo, Martin, schön, dass du wieder da bist. Wir haben vor einiger Zeit telefoniert und du sagst, ja, du Felix, das lohnt sich, wenn ich meine Verbraucher, steuerbare Verbraucher über 4,2 kW elektrischer Leistung, ich sage mal, erlaube, im allergrößten Notfall gesteuert zu werden. Und dafür kriege ich sogar Geld zurück. Als du mir da mal vorgerechnet hast, auch in einem Video, hast du mal vorgerechnet, dass das relativ viel Geld ist. Vielleicht kannst du aber vorher, bevor wir über Kosten und Nutzen sprechen, mal kurz erklären, worum geht es denn hier eigentlich bei diesem Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch wieder dabei sein darf. Freue ich mich sehr drüber. Ja, 14a Energiewirtschaftsgesetz, da geht es ja darum, dass wir das Stromnetz digitalisieren, dynamisieren, flexibilisieren. Und der 14a, der regelt halt auf der einen Seite, dass wir das Netz auch nicht überlasten an bestimmten Stellen. Auf der anderen Seite bietet er aber auch Anreize, dass wir das nicht tun. Und zwar dadurch, dass wir dann quasi flexible Netzentgelte bekommen. Das heißt, die Netzentgelte sind zu bestimmten Zeiten günstiger als normalerweise, zu bestimmten Zeiten teurer als normalerweise und zu den restlichen Zeiten sind sie ganz normal ausgerichtet. Und ja, wir wollen halt das Netz ein bisschen dynamisieren, dass wir quasi die Verbraucher und die Erzeuger näher aneinander bringen, um so den Netzausbau einfach ein bisschen kostengünstiger zu gestalten. Und da hat dann der Gesetzgeber die sogenannten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ins Spiel gebracht. Das sind einmal Wärmepumpen, auf der anderen Seite Klimaanlagen. Das sind dann auch die Wallboxen, mit denen wir unsere E-Autos laden. Und das sind Batteriespeicher. Das sind ja die Sachen, die wir in der Energiewende auch alle zu Hause irgendwann hoffentlich mal haben werden. Und da geht es halt darum, so eine Wärmepumpe, die braucht ja auch relativ viel Strom, sage ich mal. Und eine Wallbox, die kann ja auch mit 11 oder sogar 22 kW laden, was natürlich sehr viel ist. Und wenn dann alle in deiner Straße damit ihr Auto gleichzeitig laden wollen, dann wird es natürlich schwierig. Und deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, zukünftig müssen solche Geräte die nach dem 01.01.2024 eingebaut werden, steuerbar sein, dass man sie ein bisschen dimmen kann. Sie werden nicht abgeschaltet, sie werden nur gedimmt auf 4,2 kW pro Gerät. Je mehr Geräte es sind, desto geringer wird die Zahl ein bisschen, weil sonst würde es auch zu viel werden. Aber dass sie halt gedimmt werden können, weiterarbeiten, aber das Netz halt dann nicht überlasten. Das ist eigentlich der tiefere Sinn. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt die preislichen Anreize. Stichwort, der Markt regelt dann auch quasi die Verbraucher im Netz.
Und es gibt ja da verschiedene Begriffe, ne? Irgendwie jetzt, manchmal wird dann irgendwie von reduzierten Netzentgelten oder dynamischen oder flexiblen Netzentgelten gesprochen oder, also da gibt es manchmal so ein bisschen Durcheinander, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen erhellen.
Ja, genau, also was aktuell so angesagt ist, sind dynamische Strompreise und flexible Netzentgelte. Jetzt muss man dynamisch und flexibel einfach mal begrifflich darstellen. Dynamisch heißt, dass ich quasi durch äußere Einflüsse immer wieder wechselnde Preise habe. Sprich, bei den dynamischen Strompreisen, der Börsenstrompreis gibt es ja vor. Und der Börsenstrompreis orientiert sich halt am Handel. Was ist gerade im Angebot? Haben wir viel Wind? Haben wir viel Sonne? Oder haben wir von beiden nicht so viel? Und dann wechselt er halt alle Viertelstunde den Preis. Und bei den Netzentgelten ist es so, dass die flexibel sind. Das heißt, bei uns zum Beispiel als Beispiel, wir haben im ersten und vierten Quartal des Jahres immer von 1 bis 5 Uhr nachts reduzierte Netzentgelte und zwar immer um denselben Betrag reduziert. Und abends zwischen 17 und 19 Uhr haben wir erhöhte Netzentgelte, auch immer um denselben Betrag. Das ist also der Unterschied zwischen dynamisch. Dynamisch ist von außen beeinflusst und flexibel ist also quasi festgelegt, aber halt auch dann zeitlich gestaffelt.
Aber warte mal, wie im ersten und im vierten Quartal um so und so viel Uhr? Woher weißt du denn das und wie kommt man auf sowas?
Das ist ganz einfach. Ich gucke einfach im Internet bei meinem Netzbetreiber, das sind bei uns die Stadtwerke Quickborn in dem Fall, und die haben ein sogenanntes Preisblatt, wo alles Mögliche drinsteht. Und da steht auch drin, diese berühmten Module 1, 2 und 3, die halt zum Energiewirtschaftsgesetz gehören und diese Netzentgeltpreise regeln. Und da schreiben die das alle rein. Das müssen die auch machen. Sie müssen diese Preise veröffentlichen. Und da habe ich dann einfach mal reingeguckt. Meistens kann man seinen Netzbetreiber dann in der Suchmaschine eingeben und dann Netzentgelte und Preisblatt. Und in der Regel findet man dann schon die Preisblätter. Die sind manchmal auf den Homepages so ein bisschen versteckt. Aber so findet man die eigentlich immer. Und da stehen die Angaben drin. Und dann kann man sich ansehen, was bietet denn mein Netzbetreiber da an.
Also muss ich mir das so vorstellen, du hast nachts ja weniger Nachfrage. Das heißt, wenn da jetzt mal viel Wind weht, dann sind die Strompreise, die dynamischen Strompreise günstig. Und gleichzeitig kommt dann aber auch noch dieser flexible Netztarif oder der vergünstigte Netztarif on top. Das heißt, der Strompreis ist sowieso schon ein bisschen günstiger. Und dann kommen die reduzierten Netzentgelte, die flexible Netzentgelte noch dazu. Das heißt, da sparst du dann doppelt sozusagen.
Ja, so kann man es ausdrücken. Also bei uns konkret kann ich sagen, wenn hier der Wind weht, erstens weiß ich, dann habe ich hier auch wirklich nur Windstrom im Netz, weil hier in Norddeutschland, nördlich der Elbe, da haben wir dann sowieso nur Windstrom in den Netzen. Und bei uns ist es so, dann geht der dynamische Strompreis auf ungefähr 20 Cent runter und dann gehen nochmal ungefähr 9 Cent an Netzentgelten runter. Und in solchen Nächten habe ich dann über 4 Stunden einen Strompreis von 11 Cent. Mit allen Abgaben,
das ist krass,
die dazugehören.
Brutto. Das war jetzt der Bruttopreis.
Brutto.
Ne? Genau.
Mit allen Abgaben, was dazugehört. Das, was ich bezahle, ja.
Und da, das heißt ja dann, dass du ja pro Kilowattstunde fast 10 Cent oder was sparst. Also das ist ja schon sehr, sehr günstig. Dann kannst du dann mit diesem Strom die Wärmepumpe laufen lassen oder das E-Auto voll machen oder den Speicher voll machen, weil tagsüber vielleicht nicht genug Sonne von der PV gekommen ist. Das geht dann damit sozusagen.
Bei uns geht das, weil wir halt diese guten Tarife haben. Ja, ich habe wirklich, also das Auto lade ich ja nicht jede Nacht, sondern wir haben ja 400 Kilometer Reichweite mit dem Elektroauto und dann kommen wir so ungefähr 3 Wochen, wenn wir sparsam sind, sogar 4 Wochen hin und in der Zeit weht eigentlich immer mal wieder der Wind und dann sage ich natürlich von 1 bis 5 Uhr bitte voll machen oder naja, wir schaffen es nicht ganz, 11 kW hat die Wallbox, dann schaffen wir 44 Kilowattstunden ins Auto, das ist etwas mehr als halb voll und so kommen wir dann eigentlich immer wieder gut hin und ja, die Wärmepumpe läuft eigentlich durch bei uns und ich habe dann halt das Warmwasserprogramm natürlich jetzt auf nachts stehen und auch die Legionellendesinfektion, die wir ja einmal die Woche machen, das läuft alles nachts in diesem niedrigen Preisfenster und wir haben halt unseren Speicher auch so eingestellt, dass er dann wirklich voll lädt und dann über den Tag das Ganze wieder abgibt, am Tag natürlich von der PV unterstützt. Da muss ich aber auch sagen, ehrlicherweise, erstmal ist es bei uns günstig mit den Zeiten. Und zweitens haben wir ja eine sehr flache Anlage hier im Norden mit Verschattungen. Das heißt, auch wenn hier mal an einem November-Dezember-Tag die Sonne voll scheint, kommt nicht so viel vom Dach. Wenn jemand jetzt im Süden wohnt und ein Süddach hat, dann kann er natürlich schon 30, 40 Kilowattstunden auch am Tag ernten. Und wenn dann der Speicher voll ist, weil er ihn nachts geladen hat, dann gibt es natürlich da ein Problem, weil dann speist er ein. Da muss man gucken, dass man das vielleicht dann mit einem intelligenten Managementsystem auch regelt.
Ja, das ist nämlich jetzt mal die nächste Frage eigentlich. Welche Technik hast du denn da konkret für installiert oder braucht man dafür überhaupt eine spezielle Technik, dass man das überhaupt alles machen kann?
Also sinnvoll ist, dass man ein Energiemanagementsystem hat zu Hause, was dann wirklich die Verbraucher und die Erzeuger miteinander in Einklang bringt und auch ein bisschen weiß, wie wird das Wetter am nächsten Tag und was für einen Verbrauch erwarte ich von den Bewohnern des Hauses. Das kann man ja heute alle schon so ein bisschen per Algorithmus und KI bestimmen. Und das ist eigentlich die sinnvollste Variante. Bei uns ist halt wirklich so, ich habe einfach den Speicher fest eingestellt, dass er nachts zwischen 1 und 5 Uhr auflädt. Und die Wärmepumpe, wie gesagt, lasse ich durchlaufen. Dann läuft sie am effizientesten und nur diese Sonderprogramme laufen nachts. Aber das habe ich für uns halt hier alles fest eingestellt per Zeitplan. Einmal gemacht am Anfang des Oktober, wenn dieses Quartal 4 dann beginnt. Und wenn im April Quartal 1 wieder ausläuft, dann stelle ich alles wieder auf normalen Sommerbetrieb um.
Cool. Und bei deiner Wallbox oder bei deinem Elektroauto, da stellst du es dann entweder in der Wallbox ein, es gibt ja Wallboxen, da kann man dann genau einstellen, zu welchen Zeitpunkten geladen wird. Das heißt, man steckt das schon mal ein, der lädt dann aber noch nicht, sondern nur in den vorgegebenen Zeiten. Oder manchmal kann man auch im Elektroauto, ne, das einstellen und dem sagen, bitte dann und dann laden, so einen Ladeplan machen. Das muss man aber alles dann selber manuell einstellen, ja?
Ja gut, das Auto, ja, das lade ich zweimal im Monat, wenn es hochkommt. Und dann sage ich wirklich der Wallbox schnell laden und sage dem Auto aber zwischen 1 und 5 Uhr laden. Dann ist die Wallbox jederzeit bereit zu laden und das Auto ruft diese Bereitschaft dann nach seinem eigenen Zeitplan ab und das funktioniert wunderbar.
Okay. Aha. Und nochmal so eine Voraussetzung oder beziehungsweise bei dieser Anmeldung zum 14a ENWG. Welches Modul hast du gewählt oder beziehungsweise wo meldet man das an? Wie macht man das?
Also ich habe Modul 1 und 3 gewählt. Man kann 1 oder 2 wählen und 3 kann man optional zu 1 dann dazu wählen. Nicht zu 2, sondern nur zu 1. Und ja, Erklärung. Was? Modul 1.
Oh, Gott.
Robin, ich erkläre es gleich. Mann. Pass auf. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so schwierig. Also Modul 1 bedeutet, ich habe, wie gesagt, diese flexiblen Tarife mit den Netzentgelten. Das heißt, ich habe zu bestimmten Zeiten niedrigere Preise, zu bestimmten Zeiten höhere Preise und danach kann ich dann zu diesen Vergünstigungen laden und ich bekomme noch eine Gutschrift fürs ganze Jahr. Bei uns sind das 169 Euro, die wir nochmal on top bekommen. Und für dieses Modul 1 muss technisch nichts umgebaut werden. Das ist das Wichtige an der Sache. Wir brauchen keinen zweiten Zähler und können das trotzdem so nutzen in Kombination mit Modul 3. Und bei Modul 2 ist es so, dass es für die, die schon zum Beispiel einen Wärmepumpentarif haben, die schon einen zweiten Zähler haben, die können dann 24/7 das ganze Jahr durch mit verringerten Netzentgelten arbeiten, aber halt nur für die Verbraucher, die steuerbar sind. Also Wärmepumpe, Klimaanlage, Speicher und Wallbox. Aber dann haben sie keine Zeitfenster, sondern rund um die Uhr und sie zahlen dann 60% weniger Netzentgelte. Also wenn man normalerweise 10 Cent bezahlt, dann zahlt man da nur noch 4 Cent, also 40% des eigentlichen Preises. Aber man muss natürlich den zweiten Zähler haben und ich habe das für mich ausgerechnet und wir hätten nochmal 800, 900 Euro in eine Zählerschrankerweiterung dafür zahlen müssen und der zweite Zähler kostet ja auch noch eine Grundgebühr. Und damit alle anderen sich das ausrechnen dürfen, ich hoffe, ich darf ein bisschen Werbung machen, habe ich mal so ein Excel-Sheet erstellt, wo man sich seine eigenen Daten eingeben kann und dann rechnet der automatisch aus, was für einen günstiger ist. Und das Ding gibt es bei uns auf der Homepage zum Download. Da kann sich jeder das runterladen und dann mal mit seinen eigenen Daten füttern und dann sehen, was lohnt sich mehr.
Okay, ja, also großartig. Das ist ja schon dann eine Nummer. Also zweiter Zähler, wenn du den nicht sowieso schon hast, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil der ja auch deutlich mehr kostet, beziehungsweise Einbau und Umbau des Zählerschranks eventuell, aber dann auch die Gebühren für den Zähler, die sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und Smart Meter musst du aber auch haben, damit du das alles machen kannst. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, ne?
Genau, also Smart Meter ist ja eine technische Grundlage, weil der Netzbetreiber muss ja gerade für diese flexiblen Zeiten wissen, wann hast du denn wie viel aus dem Netz gezogen und das wird ja vom Smart Meter viertelstündlich erfasst und dann an den Netzbetreiber rübergesendet. Was man eigentlich auch noch haben muss, ist diese Steuerbox, die dann diese Verbraucher auch dimmen kann auf die 4,2 kW. Die ist bei uns aber noch nicht verbaut. Ich glaube, es gibt die auch noch nicht wirklich auf dem Markt frei verfügbar. Und ich habe einfach damals meinen Netzbetreiber mal angeschrieben, weil ich keine Anmeldeformulare gefunden habe per E-Mail. Und dann haben die irgendwann angerufen, haben mir was zugeschickt, ich habe das ausgefüllt. Und dann ging das alles seinen Weg. Irgendwann wurde das Smart Meter Gateway verbaut letztes Jahr, oder nicht dieses Jahr, Entschuldigung, im April. Und seit Oktober können wir jetzt also das komplette Repertoire nutzen, das Modul 1 und das Modul 3.
Okay, aber um es jetzt mal kurz zu machen, das heißt, du brauchst auf jeden Fall so ein, nicht nur ein Smart Meter, sondern ein intelligentes Messsystem im SIS, wie es offiziell heißt. Ja, es ist blöd. Oder Smart Meter mit Gateway. Ich sagte, es gibt halt verschiedene Begriffe. Also auf jeden Fall dieser digitale Stromzähler Smart Meter mit Internetanschluss, ganz wichtig. Und damit da eine schöne eine
Kommunikationseinheit.
Eine Kommunikation.
Das ist nicht, das ist nicht unbedingt Internet.
Mit, also das ist, intelligentes Messsystem mit hochwertiger Kommunikationseinheitsgedöns. Irgend so ein Schwachsinn, genau. Und also das brauche ich einmal. Klar, das wollen wir ja eh alle in Zukunft. Der Rollout hat ja zum Glück begonnen und langsam, aber naja, es passiert was. Das heißt, da muss ich also sonst einmal dafür sorgen, dass der kommt. Den kriege ich ja ohne Kosten eingebaut bei meinem Messstellenbetreiber, wenn ich den anfordere.
Nee, also das nicht ganz
so bei mir.
Oh, ach so, Gott, ja, bei mir auch, schlimmer. Glücklicherweise. Nein, ja,
die können dafür auch Gebühren nehmen.
Wenn du ihn aus eigenem Antrieb anforderst, dann kann es sein, dass du dafür bis zu 100 Euro Installationsgebühr zahlst. Wenn du Pflicht ausgestattet wirst, dann kriegst du ihn umsonst.
Wo kommen wir? Wenn du es aus eigenem Antrieb, du willst nicht etwa selber die Energiewende voranbringen, ja, dann bezahlst du aber schön. Okay, gut, also, Gott, ich komme ja jetzt schon ins Schwitzen.
Genau, es gibt ja auch so eine Pflicht, ne? Über 6000 Kilowattstunden und so, dann muss das auch geändert werden, etc. Oder große PV-Anlage wird installiert, dann muss das einfach geändert werden. Dann wirst du nicht belangt, aber wenn du jetzt eine kleine PV-Anlage hast und noch gar nicht so viel Verbrauch hast und sagst, ich will das unbedingt, dann sagen sie, okay, dann musst du dich hier beteiligen. Jetzt aber haben wir schon so ein bisschen über die Voraussetzungen und die Kosten gesprochen. Jetzt sag doch mal ganz ehrlich, was sparst du denn oder wie viel sparst du denn aktuell mit dieser neuen Regelung? Kannst du da irgendwie schon mal sagen?
Ja, das ist, kann ich noch nicht genau sagen. Man muss ja immer die ganze Sache bedenken. Erstmal kommt ja dazu, das intelligente Messsystem, das Smart Meter Gateway wird ja auch eine Gebühr kosten und die Steuerbox wird eine Gebühr kosten. Mhm. Die sind bei uns aber in einer Höhe, dass wir das über Modul 1 mit diesem Pauschal 169 Euro schon mal abgelten. Das heißt, wir zahlen da nicht drauf. Mit Modul 1 haben wir schon abgegolten und haben noch ein bisschen was oben drüber. Das sind so 30, 40 Euro, die wir noch im Plus sind. Und dann kommt halt diese Netzentgeltreduzierung über Modul 3. Und mit der, ich habe jetzt von unserem Stromanbieter die erste Stromrechnung bekommen im Oktober. Das ist super, da steht Modul 1 mit drin, da steht Modul 3 mit drin, da steht sogar, wie viel Kilowattstunden wir Netzbezug hatten. In der Niedrigtarifzeit, in der Nacht und in der Hochtarifzeit am Abend haben wir alles super aufgedröselt. Und da steht drin in der Rechnung, wir haben einen Bruttostrombezugspreis von, ich muss gerade gucken, ich habe es mir notiert, 19,1 Cent pro Kilowattstunde.
Wow.
Jetzt kommt das. Ja, Robin, jetzt kommt aber das Aber. Du darfst ja eins nicht vergessen. Das Auto.
Du musst dich vorher noch dreimal im Kreis drehen, Purzelbaum machen und noch irgendwie sowas wahrscheinlich noch, oder?
Ja, aber nur bei Vollmond und Hagel. Nein.
Ich hab.
Man muss das Ganze auch ein bisschen humoristisch sehen, finde ich.
Nein, ja,
natürlich noch, was wir noch bedenken müssen, das Auto lade ich ja direkt. Da habe ich ja keine Verluste außer den Verlusten, die ich eh hätte. Die Wärmepumpe läuft auch direkt aus dem Netz. Der Speicher, den lade ich ja nachts. Und ich entlade ihn am Tag. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass man ungefähr 20% Speicherverluste einfach noch mit reinrechnen muss. Die muss man dann noch berücksichtigen. Und im Endeffekt, ich habe es jetzt mal wirklich ausgerechnet mit dem Stromanteil, den wir direkt verbraucht haben in Auto und Wärmepumpe. Und das, wo wir die Verluste hatten beim Speicher. Und dann bin ich auf einen Bruttostrompreis am Ende von 22,79 Cent gekommen, den wir im Oktober hatten. Und man darf dabei nicht vergessen, ich wohne hier in Norddeutschland, wir zahlen extrem hohe Netzentgelte, das heißt, bei uns ist der Strom allgemein schon recht teuer, unter 30 Cent geht da kaum was. Und ich finde, das ist schon eine vernünftige Ersparung, eine Einsparung, die man damit auch erzielen kann.
Okay, auf jeden Fall. Was gut. Für mich jetzt nochmal wichtig wäre, hast du denn jetzt im Alltag irgendwas ändern müssen, damit du da jetzt besonders gut von profitierst? Du hast jetzt gerade gesagt, ja, ich habe das eingestellt. Der Otto-Normalverbraucher hat da vielleicht überhaupt gar keinen Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen. so ein intelligentes EMS oder so, was du jetzt schon gesagt hast, wäre vielleicht ganz schlau, damit man das nicht alle selber machen oder einstellen muss. Was gab es da für? Aber gab es da überhaupt Einschränkungen oder sagst du, nö, ich habe das einmal festgelegt und dann kann der das drosseln, muss er aber nicht. Der kann ja auch nicht einfach so drosseln, das ist ja nur im absoluten Worst-Case-Szenario, wenn ich es richtig verstanden habe. Also da ist nicht so, dass du sagst, ach guck mal, jetzt müsste eigentlich die Wärmepumpe gerade voll heizen und jetzt macht die aber nur mit 4,2 oder das Elektroauto muss eigentlich jetzt mit 11 kW und jetzt hat er mich hier runtergedrosselt. Das ist ja jetzt nicht passiert wahrscheinlich, oder? In deinem Alltag?
Nein, um Gottes Willen. Also ich bin auch hier noch relativ allein auf weiter Flur mit Photovoltaik, Elektroauto. Ganz wenige in der Nachbarschaft haben das hier nur. Und es ist ja so, wenn er drosselt, dann auf 4,2 kW. Und meine Wärmepumpe läuft im Maximum mit 3,2 kW. Erst wenn der Heizstab dazu springt, und das hat er noch nie gemacht, ich habe ihn jetzt auch erstmal deaktiviert, aber bis minus 12 Grad ist er noch nicht mit angesprungen. Das heißt, der Netzbetreiber kann gar nichts drosseln bei mir, außer das Elektroauto. Und dann, wenn das mit 4,2 kW die Nacht durchlädt, ja Gott, dann kriege ich immer noch 10 Stunden lang 4,2 kW, sind 42 Kilowattstunden, sind 200 Kilometer geladen. Ich stehe nicht morgens mit einem kalten Haus und einem leeren Auto da, das gibt's einfach nicht. Daher ja die gesetzliche Regelung, dass er nicht so weit runterdrosseln darf.
Okay. Die dürfen doch auch nicht so lange drosseln. Die Dauer ist doch, glaube ich, auch festgelegt, oder nicht? Ist das nicht auf so und so viele Stunden Maximum, ne?
Nee, also Dauer ist nicht beschränkt. Nee. Es darf aber nur ein wirklicher Notfall vorliegen. Also der muss auch bei der Bundesnetzagentur also sehr, sehr gründlich begründen, warum er diesen Netzeingriff vorgenommen hat. Das kann er nicht einfach mal eben aus einer Laune heraus machen, weil er den Martin nicht mag. Oder weil der Martin wieder gerade irgendwelche Videos gemacht hat, wo er den Netzbetreibern einen eingeschenkt hat. Da kann der Netzbetreiber nicht sagen, warte mal, hier, der Oster, der machen wir mal die Wärmepumpe, das Elektroauto aus, da kann er mal sehen, was er, ne, das musste er begründen. Und
dem
das geht drosseln
wir mal
so.
Den Livestream.
Ja, weil lacht nicht, ich lache ja selber, aber manche Leute glauben das allen Ernstes, dass das so ist, dass da der Netzbetreiber da sitzt und jeden Einzelnen beobachtet in seinem Netz und den machen wir jetzt aus. Natürlich nicht, sondern das geht natürlich auch automatisch hinterher. Wenn wir dann ein intelligentes Netz haben, dann wird das natürlich automatisch alle Verbraucher ein bisschen runterfahren, wenn irgendwo ein Engpass ist und nicht einen komplett ausschalten und den anderen laufen lassen. Das wird ja nicht passieren. Mhm.
Oh, der hat einen Pool, der kann auch kalt schwimmen.
Aber Felix, du fragtest gerade auch wegen des Aufwands auf unglaublich viele Kommentare bei mir, dafür ist meine Lebenszeit zu schade und so. Ja, ich habe mich am Anfang natürlich erstmal mit dem Prinzip beschäftigt, das ist richtig, aber jetzt ist es so, ich stelle, wie gesagt, meinen Speicher zeitgesteuert ein, meine Wärmepumpe läuft durch und mein Elektroauto, ja, da gucke ich mal, wann kommt denn wieder Wind, wann kann ich denn mal wieder laden, da gucke ich dann jeden Tag einmal um 13 Uhr, werden ja die dynamischen Strompreise veröffentlicht und meine flexiblen Netzentgelte sind ja eh immer gleich und da muss ich immer nur gucken, wann haben wir denn eine Nacht, wenn mal wieder Wind ist, wenn der Strompreis mal wieder richtig runtergeht und dann stöpsel ich mein Auto halt an und das war's. Das ist eine halbe Minute am Tag und ich sehe andere Leute, wenn der Benzinpreis 10 Cent runter ist, dann sind Schlangen an den Tankstellen, da stehen sie alle. Also das ist ein wesentlich größerer Aufwand als das, was ich hier bin, mit dem betreibe, was ich mache. Und Felix, du hast ja auch gesagt, wir werden es später automatisiert haben über diese Energiemanagementsysteme und dann muss ich da im Endeffekt gar keiner mehr drum kümmern.
Ja, das geht ja jetzt schon, oder?
Gibt ja schon tolle
Energiemanagementsysteme, die das automatisiert regeln.
Ich kann jetzt immer nur von mir auf andere schließen, weil also ich bin ja technisch jetzt interessiert, aber ich habe eigentlich keinen Nerv, wie gesagt, mich so richtig tief da reinzuarbeiten. Habe jetzt auch ein Haus, wo dann Solar drauf kommt, wo eine Wallbox installiert wird, wo wahrscheinlich auch eine Wärmepumpe kommen wird und noch dynamische Tarife. Und dann möchte ich natürlich auch eigentlich diese flexiblen Netzentgelte nutzen. Und das wäre schon cool, wenn ich da ein EMS hätte, was sowas abbilden kann. Also, dass ich nicht selber irgendwie immer aufpassen muss, was ist jetzt gerade, wann sind gerade die flexiblen Zeiten? Hast du da irgendwie eine Empfehlung für unsere Zuschauer?
Ja, es gibt ja Unterschiede. Es gibt physikalische EMS, es gibt aber auch virtuelle EMS auf Softwarebasis. Da kann man im Internet auch mal gucken. Da gibt es auch Seiten, wo die Dinger aufgelistet und auch beschrieben sind. Da kann man sich ganz gut drüber informieren.
Also wer auf der Suche ist, wir haben gerade ein Video gemacht mit der Hochschule Ansbach zum EMS-Finder. Das hat mir total geholfen, weil da konnte ich meine Komponenten eingeben. Und dann wusste ich, okay, welches Energiemanagementsystem kann die denn eigentlich steuern? Und einige davon können dann auch diese ganzen Regelungen mit abdecken. Das war wirklich eine richtig große Hilfe. Ja, super. Hilfe.
Lass uns den Link zu Felix' Video und auch zu dem EMS-Finder bitte, lieber Max, der das Video schneidet, bitte jetzt in den Beschreibungstext reinmachen. Das ist ja großartig, ein EMS-Finder, wie cool.
Okay. Ja, das war wirklich irgendwie, ich glaube, Thomas Haupt hieß der Junge, der hatte da seine Doktorarbeit über EMS-Systeme geschrieben, hat dann gedacht, Mensch, das müssten wir eigentlich das ganze Wissen in so eine Plattform packen. Und dann haben die das einfach angefangen zu programmieren und da sind dann ja so auch für die Endkunden das, was man auch selber kaufen kann, ist da alles drauf und das ist wirklich ganz cool geworden, kommt jede Woche irgendwas dazu. Genau, also packen wir euch in die Videobeschreibung. Jetzt nur noch mal, oder hast du noch eine explizite Frage?
Ja, ich wollte
noch mal
kurz zu dem Aufwand, weil ich will nicht, dass das jetzt, ich habe auch ein bisschen gelacht und sowas, aber ich will natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie so hängen bleibt von wegen, das ist alles viel zu großer Aufwand, Bürokratie, deswegen nicht machen. Also es ist im Prinzip, man muss einmal an das intelligente Messsystem rankommen, wollt ihr sowieso, macht das einfach. So, wollt ihr eh ran. So, das ist schon mal das Erste, ja. So, da will man ja sowieso ran, unabhängig von dem Ganzen, ja. So, weil wir das in Zukunft sowieso brauchen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben so ein intelligentes Messsystem. Dann können wir jetzt Gott sei Dank Martins Tipp, nehme ich jetzt einfach so auf, Modul 1 und 3 wählen. Macht das einfach so erstmal, ja. Wenn ihr, außer ihr seid Profis und wisst genau, ihr wisst besser, macht es anders. Aber ansonsten einfach Modul 1 und 3 wählen. Ihr kriegt einen jährlichen Betrag, den nehmen wir immer gerne. Und dann hat man eben diese Zeiten, in denen die Netzentgelte reduziert sind. Die merkt man sich und entweder setzt man sich selber dran, programmiert das einmal ein, also, ne, und dann funktioniert das, läuft das. Oder man sagt, komm, ich investiere noch ein bisschen in EMS, aber es gibt auch irgendwie Apps mit Abo-Modellen und sonst was alles. Also das ist jetzt auch nicht das Riesending. Setzt das einmal auf. Und der Punkt ist, es klingt jetzt ja vielleicht viel und kompliziert, aber mit deiner tollen Vorarbeit, Martin, glaube ich, können wir es wirklich alle relativ schnell machen. Und dann kann man sich ja immer noch über die Jahre in andere Module oder sonst wo weiter reinfuchsen. Weil ab dem Moment, wenn man das einmal gemacht hat, spart man ja dann immer. Das ist ja das. Also man darf ja nicht denken, das ist jetzt nur irgendwie für ein paar Monate oder sonst. Das ist ja dann wirklich eine Grundsatz... Ach so, jetzt gibt es schon wieder eine Einschränkung. Hör mir bloß auf, Martin. Ich will nichts darüber hören. Ich höre... Ja. So ist das jetzt ein Punkt. Und dann wird immer gespart.
Du müsstest es leider transportieren.
Nee, da hat die Frau Reiche noch ein Wörtchen mitzureden. Martin, hau
und
raus.
Und der Bürokratie.
Hau raus. Warum musste die Euphorie von Robin etwas bremsen?
Wir müssen natürlich bremsen. Es ist so, wenn ihr einmal in diesen Paragraph 14a gewechselt seid, dann bleibt ihr drin. Ich gehe davon aus, dass irgendwann alle sowieso reinkommen werden. Aber man kommt nicht wieder zurück. Und die Netzbetreiber legen die Sachen jedes Jahr neu fest. Ich habe die Preise bei uns fürs nächste Jahr, die sind relativ identisch, aber es gibt Veränderungen, die wirken sich für mich finanziell nicht wirklich aus, aber man muss es einfach beachten. Extremer ist es im Süden Deutschlands, das muss man auch bedenken. Bayernwerk zum Beispiel hat dieses Jahr Quartal 1 und 4 und nachts die günstigen Zeiten und nächstes Jahr haben sie umgestellt auf Quartal 2 und 3 und tagsüber die günstigen Zeiten. Und wie ihr euch selber vorstellen könnt, von Quartal 2, Quartal 3 heißt Mai bis September als PV-Anlagenbetreiber und die meisten, die ein E-Auto und eine Wallbox haben und eine Wärmepumpe haben, auch dann eine PV, für die bringt das nichts mehr, weil dann kommt der Strom vom Dach. Und das muss man dabei bedenken. Es hat alles so seine Haken, deshalb ist es, man muss sich entscheiden. Ich sage, ich werde so ungefähr 250 Euro im Jahr damit an Netzbezugskosten sparen. Wir haben auch 5000 Kilowattstunden Netzbezug, weil wir im Winter nicht so viel Ertrag von der PV haben. Bei anderen ist das weniger. Man muss es für sich wirklich ausrechnen und einschätzen. Aber eigentlich ist der Kurs dahingehend, dass das immer dynamischer wird und über den Markt geregelt wird. Das muss das Ziel eines intelligenten, modernen Stromnetzes sein. Aber das sind halt die Fallstricke, die müssen wir einfach an der Stelle ansprechen, weil das müssen die Leute wissen.
Ja, und, guck mal, ich habe gar keine PV-Anlage aktuell auf dem Dach. Da lohnt es sich ja dann noch viel mehr, sage ich ja dann nochmal so.
Ja? Ja, du könntest natürlich, genau. Wobei, du wohnst, glaube ich, in der Wohnung, Robin, oder? Oder hast du ein Haus?
Nee, ich bin hier, also ich wohne zur Miete in einem Haus. Wir wollen auch nächstes Jahr hoffentlich die PV-Anlage aufs Dach machen. Aber für alle, die jetzt halt aus irgendwelchen Gründen entweder keine haben, keine machen können oder sonst was. Ich meine, wenn du jetzt nicht noch zusätzlich günstigen Strom vom Dach bekommst, dann lohnen sich ja, weil hast du ja viel mehr Netzbezug, also vollen Netzbezug, dann lohnen sich ja die reduzierten Entgelte noch mehr. Das wollte ich damit im Prinzip
ausdrücken. Ja, nur da brauchst du idealerweise einen Speicher für. um das verschieben zu können. Und der Speicher muss 4,2 kW Lade- oder Entladeleistung haben, sonst kommst du da gar nicht rein. Und das ist so eine Sache, da müssen sie eigentlich in der Gesetzgebung nochmal ran, dass das für alle ermöglicht wird. Weil wenn ich mir die dynamischen Strompreise jetzt ansehe, im Sommer haben wir ja ständig negative Strompreise. Und im Winter können wir zumindest nachts oder so gucken, dass wir es verschieben können. Und wenn man dann als Wohnungsbesitzer auch sich so einen Speicher dahinstellt mit ein paar Kilowattstunden, um einfach da mitspielen zu können, im Sommer ist das eh egal, dann kann er die dynamischen super günstigen Preise nutzen, dann wäre das sozial wesentlich gerechter. Aber zurzeit ist es beim Gesetzgeber noch nicht vorgesehen. Du musst halt diese steuerbaren Verbraucher 4,2 kW haben, laut Datenblatt, die sie ziehen können. Ansonsten kommst du da einfach nicht rein. Und da müsste nochmal was nachgeschärft werden.
Also bei Konkraftwerk-Akkus okay. Mit 2 kW oder 1 kW sind da leider raus. Das ist nämlich genau das, was Andreas Schmitz auch mal sehr bemängelt hat, beziehungsweise was ihr versucht habt, auch bei der Bundesnetzagentur und auch bei den Abgeordneten dort reinzubringen. Und wo die CDU, ja, im Grunde hat Andreas ja ein Video drüber gemacht, das war ja hanebüchen, was sie sich dann sozusagen als Grund überlegt haben, das abzulehnen, beziehungsweise einfach ein kleinen Baustein rein rausgepickt haben und gesagt haben, nee, das interessiert uns alles nicht. Jetzt nochmal so eine Frage an dich. Was sind denn so die Schwierigkeiten oder größten Hürden bei der Umsetzung von solchen Systemen oder was würdest du anderen raten? Welche Fehler sollten sie vielleicht nicht machen oder sollten nicht passieren? Hast du da irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich irgendwie doch anders machen sollen?
Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe den glücklichen Umstand, ich weiß nicht, ob es an meinem YouTube-Kanal liegt, ich bin Pilotkunde bei meinen Stadtwerken und deshalb haben die auch alles für mich bereitet. Das ging echt super schnell dann auch, dass ich dann beim Stromanbieter wirklich diese reduzierten Netzentgelte sogar in meinem Strompreis sehe. Ich habe ja immer so einen Chart für die dynamischen Preise und da sind die sogar mit eingearbeitet. Alles wunderbar. Der Flaschenhals sind natürlich die Netzbetreiber. Die tun sich unheimlich schwer noch mit der Umsetzung und es kann auch sein, beim Stromanbieter, dass man das nicht bekommt, weil in den AGB solche Preisänderungen ausgeschlossen sind, dass die dann weitergegeben werden, weil man eine Preisgarantie hat. Da muss man natürlich gucken. Deshalb, ich bin immer so ein bisschen kritisch mit so 2-Jahres-Stromverträgen. Da hängt man dann drin und wenn dann der Stromanbieter das und das nicht anbietet, dann kommt man so schnell halt auch da nicht wieder raus. Deshalb, ich bin ja bei allem, was ich heute mache, eigentlich ein Freund davon, flexibel zu bleiben. Und deshalb auch bei den Stromanbietern. Wir haben halt einen Stromtarif, den kann ich alle 4 Wochen kündigen, also mit 2 Wochen zum Monatsende und dann kann ich immer flexibel auf alles reagieren. Und da muss man halt auch aufpassen, das muss man auch klären, was macht der Stromanbieter? Das sollte man vorher unbedingt abklären, nicht, dass der hinterher sagt, nö, du hast eine Preisgarantie, das gebe ich nicht weiter an dich.
Okay, und wie siehst du, oder Robin, hast du noch eine Frage? Also ich habe jetzt mal so eine Frage für die Zukunft. Irgendwie diese flexiblen Netzentgelte, wie siehst du denn die Zukunft? Beispiel Energy Sharing. Kommt dann sowas auch darüber oder könnte es dann auch sein, wenn man Energy Sharing macht, dass dann die Netzentgelte sozusagen für diese Communities dann auch wegfallen? In Österreich sehen wir das schon, da gibt es über 3000 Energy Sharing Gemeinschaften. Frau Reiche hat auch das ein oder andere Mal gesagt, diese Flexibilität der Netzentgelte oder Dynamisierung der Strommärkte hat sie doch das ein oder andere Mal auch erwähnt, ja, oft im Zusammenhang mit irgendwelchen Gaskraftwerken, aber sie hat es erwähnt, dass sie die Netze flexibel und intelligenter machen möchte und muss. Wie siehst du da die Zukunft? Wo kann es da hingehen? Ist das tatsächlich dann ein riesen Gamechanger auch für die Energiewende?
Naja, wir müssen halt sehen, dass wir den Netzausbau irgendwie so gering wie möglich halten, dass der Aufwand nicht zu hoch wird. Der Netzausbau wird ja teuer. Wir sprechen ja von mehreren 100 Milliarden Euro, die da einfach auf uns zukommen werden. Und inzwischen sagt man ja, das Teuerste werden die Verteilnetze, also die lokalen Netze. Und wenn wir da natürlich dann den Strom auf kurzen Wegen erzeugen und auch wieder abnehmen, dann entlastet das die Netze an der Stelle natürlich auch. Und von daher ist das natürlich definitiv eine sinnvolle Sache. Ist halt die Frage, wie will man es unbürokratisch umsetzen? Das ist ja in Deutschland sowieso immer die große Frage. Und da habe ich halt wirklich noch viele, viele Fragezeichen. Wenn ich meinen Strom an meine Nachbarn verkaufe, wie das unbürokratisch möglichst vernünftig funktionieren soll. Aber die Grundlage für alles, und da, du sprachst ja Frau Reiche an, das habe ich von ihr noch nicht einmal gehört, sind natürlich die Smart Meter Gateways, damit wir wissen, was im Netz passiert. Das brauchen wir halt einfach an der Stelle. Und da Das ist jetzt nicht das Erste, neben den Batteriespeichern, die wir ja brauchen, um einfach die Lasten verschieben zu können, dass wir dann auch wirklich wissen, was ist los im Netz und dann auch den Markt da agieren lassen können. Da müssen wir jetzt als Erstes dringend dran. Und auch da gibt es ja wieder Anzeichen, das sollen jetzt wieder nur noch die Netzbetreiber machen. Frau Reiche hatte ihren 10-Punkte-Plan. Und bisher ist es ja so, einige Stromanbieter sind jetzt auch sehr aktiv und verbauen Smart Meter Gateways. Und das soll auch schon wieder irgendwo ausgebremst werden. Das darf uns natürlich jetzt nicht mehr passieren.
Also das ist schon eine ziemlich krasse Nummer, weil du, eigentlich musst du ja wissen, was in den Netzen passiert. Und eigentlich müsste ja der Speicher nicht nur, damit es billig ist, das, den Strom aufnehmen, reduzierte Netzentgelte oder flexible Netzentgelte nachts. Bei dir klappt das wunderbar. Es wäre ja dann tatsächlich auch ganz schlau, wenn man sagt, gut, der Speicher könnte vielleicht langfristig dann auch ins Netz einspeisen, um die Netze zu entlasten. Da hat sie jetzt aber auch gesagt, das sollte jetzt vielleicht auch mit Netzentgelten belegt werden. Also sogar wenn du dich netzdienlich verhältst, ja, egal ob es mit deiner PV oder mit deinem Speicher ist, würde das dann eher bestraft werden. Also da muss man dann ja wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Handarbeit leisten im Ministerium, damit das vernünftig ist und nicht so, wie sie es jetzt gerade macht, oder?
Definitiv. Das ist ja die berühmte AGNES, die allgemeine Netzentgeltsystematik Strom, mit der das kommen soll. Und da müssen wir einfach sehen, was da entschieden wird. Das ist ja bisher überhaupt noch nicht bekannt, in welche Richtung es da gehen wird. Aber ich finde halt auch das Verursacherprinzip eigentlich sinnvoll. Wenn ich eh schon Leistung aus dem Netz ziehe und dann dieselbe Leistung ins Netz drücke, dann ist das ja eine und dieselbe Leistung. Das Netz muss einmal ausgebaut werden. Dass ich dann dafür zweimal zahle, ist ja auch irgendwie ein bisschen skurril, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein PV-Strom hier kommt zum Beispiel, der kommt überhaupt nicht weit. Wir haben hier so viel Industriegebiet drumherum. Also der verlässt auf jeden Fall das Verteilnetz nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, und das würde natürlich auch unfassbare Kosten sparen beim ganzen Netzausbau. Also früher ging es ja immer nur in eine Richtung, von der zentralen großen Anlage, Kohlekraftwerk zum Verbraucher hin. Jetzt sagt der Verbraucher, gut, jetzt mache ich selber ein bisschen Strom, ich kann den selber auch nutzen, ich kann den auch ins Netz einspeisen. Die meisten haben mittlerweile auch dann Akkus dabei, wenn sie selber PV haben, Elektroauto, Wärmepumpe. Das heißt, der könnte dann sozusagen ein Stück weit auch das Netz entlasten. Und genau dafür ist ja auch dieser 14a im Grunde gedacht, ne? Und das müsste man jetzt eigentlich nur noch ein bisschen weiterspinnen, optimieren, verbessern, das weiter belohnen. Und dann könnte man wahrscheinlich Milliarden sparen. Man bräuchte weniger Gigawatt große Speicher in den Netzen. Man müsste weniger Leitungen dicker machen, weil das wird ja kommen mit der Elektrifizierung durch Elektromobilität und auch Heizen. Brauchen wir ja einfach mehr Strom und wahrscheinlich auch einen Netzausbau an der einen oder anderen Stelle. Und genau das wäre ja jetzt dann nur ein bisschen weniger, ne? Von den Kosten wahrscheinlich auch.
Ja, das ist das ja. Also ich habe natürlich auch Stimmen gehört, die mir wieder vorgeworfen haben, ich würde mich ja an der Allgemeinheit bereichern, weil ich meinen Strompreis so drücke. Ja, aber ich drücke natürlich auch die Notwendigkeit des Netzausbaus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich lade meinen Speicher zurzeit in der Nacht, wenn wir 30% Last haben. Und tagsüber, wenn die Last dann hoch auf 80 und am Abend auf 100% geht, dann bin ich ja gar nicht existent im Netz, weil ich lebe ja aus meinem Speicher. Das muss man dabei auch bedenken. Das wird nicht immer klappen im tiefsten Winter. Dann wird der Speicher nicht reichen, weil A, nichts mehr vom Dach kommt, das unterstützt, und B, weil natürlich die Wärmepumpe mehr braucht, wenn es kälter wird. Dann muss ich meinen Speicher natürlich ein bisschen gucken, dass er in den Lastspitzen dann läuft und dann nicht mehr einfach nur noch von morgens bis abends sich entlädt. Das wollte ich nochmal dazu gesagt haben, das muss man natürlich bedenken. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, sonst kriege ich das auch wieder um die Ohren gehauen. Ja, wir haben unseren Speicher ein bisschen dafür erweitert. Das kostet natürlich auch Geld. Das muss ich in den Strompreis wieder reinrechnen. Aber ich sehe so viele, die sowieso ihre Speicher mit der Photovoltaik schon größer bauen heutzutage, dass sie dann den Speicher so nutzen können, wie ich es auch mache. Das muss man auch immer dazu sagen. Also Speicher kostet natürlich auch Geld. Aber ich sage mal, wenn er eh schon für was angeschafft wurde, für was anderes, dann kann man das ja auch so verrechnen. Das muss jeder für sich selber wissen, wie er das dann berechnet.
Ja, cool. Apropos berechnen. Ich habe jetzt mal nebenbei einfach mal, ich war ein bisschen ruhig, habe einfach mal geguckt, wie wäre das denn jetzt bei mir? Wie setze ich das jetzt konkret um? Ich bin ja gerne auch ein Praktiker, muss ja auch umgesetzt werden. So, jetzt bin ich hier bei mir, ich bin in Berlin, Stromnetz Berlin, bin ich auf der Webseite. Bei Bestellung steht dann, und da ist so Modul 1 steht bei Bestellung, bei der Anmeldung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung als Anlage nach Paragraph 14 bla im Kundenportal. Das heißt, das Modul 1 melde ich denn beim meinem Stromnetzanbieter, den muss ich halt einmal rausfinden, wer das ist. Das ist nicht mein Stromlieferant. So, das ist schon mal wichtig. Ne? Genau. Genau, und dann steht dann bei Modul 3 zum Beispiel über ihren Stromlieferanten per Marktkommunikation. Also ich muss dann einen dynamischen Stromtarif abschließen bei meinem Stromlieferanten und da dann... Nee.
Du brauchst keinen dynamischen Stromtarif. Du kannst auch einen festen Stromtarif haben und kannst das Modul 3 nutzen. Dynamisch ist keine Voraussetzung.
Aber ich muss beim Stromlieferanten irgendwie durchkommen und sagen, hey, ich möchte bitte auf meinen Strompreis noch dieses Modul 3, dieses Paragraph 14 NWG und dann kann ich das dort dann buchen.
Das ist leider, muss ich sagen, sehr unterschiedlich von Netzbetreiber zu Netzbetreiber. Ich habe meinem gleich beide Module gemeldet und der hat es an den Stromlieferanten weitergemeldet. Ich musste auch keine Elektriker-Nachweise liefern. Scheinbar müssen andere bei ihren Netzbetreibern auch noch vom Elektriker eine Unterschrift holen, dass sie wirklich das Gerät haben, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist und dass es so und so viel kW Spitzenlast verbraucht. Leider auch sehr unterschiedlich und hier mal ein Lob an unsere Stadtwerke. Die haben das echt super unbürokratisch gemacht und so müsste es eigentlich sein, meiner Meinung nach.
Okay, und jetzt gucke ich hier rein, weil das Wichtige ist ja auch, das sind ja nicht immer die gleichen Reduzierungen. Du hast jetzt diese 9 Cent im Mund genommen, muss man auch sagen. Nicht, dass alle jetzt erwarten, sie kriegen die 9 Cent Reduktion. Das ist auch unterschiedlich, je nach Region. Ich habe jetzt bei mir mal reingeguckt, allein die Tabelle da reinzugucken, hat mir schon Kopfschmerzen bereitet. Aber hey, ich habe mich durchgearbeitet und jetzt steht hier Arbeitspreis nach Modul 2. Aber das war das nicht. Das war das, hast du ja gesagt, ne, dass es dann grundsätzlich reduziert wird. Dann gibt es hier Arbeitspreis Hochlasttarifzeit und Arbeitspreis Niedriglasttarifzeit nach Modul 3 jeweils. Das wäre dann das, ne? Und da steht bei mir bei Arbeitshochlasttarifzeit steht bei mir 22,17 Cent die Kilowattstunde und bei Niedrig steht da 4,15 Cent die Kilowattstunde.
Und was ist der Normal? Der muss eigentlich auch stehen, der Normallasttarif.
Das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Das ist eine Riesentabelle mit 1000 Sachen. Ich war schon stolz, dass ich das jetzt gefunden habe. Achso, das müsste man jetzt vergleichen, was der Normale wäre. Und genau. Dann vergleicht man höchst ist ein bisschen höher und niedrigst ist ein bisschen niedriger. Das heißt, man könnte aber auch im schlechtesten Falle, wenn man es falsch nutzt, auch mehr bezahlen.
Wenn man es falsch nutzt, natürlich, ja, weil es gibt halt auch die Hochtarifzeit. Das ist dann meistens am Abend, weil da ja die höchste Last ist. Und das muss man natürlich sehen, dass man das mit dem Speicher dann ausgleicht, ja.
Ja, okay, weil das muss man ja wissen. Das einfach nur zu machen und immer zu sparen, funktioniert dann auch nicht. Okay. Gut, sorry, wenn ich da jetzt so, aber es ist ja wichtig, weil die Leute gehen ja nachher hoffentlich raus und sagen, hey, das mache ich jetzt und ja, es soll ja nicht abschrecken, es geht schon, aber da gibt es halt einige Dinge, die man offensichtlich beachten muss. Es ist nicht so einfach, wie ich mir das wünschen würde.
Aber ich sage immer ganz ehrlich, ich könnte meine Steuererklärung auch nicht selber machen oder will sie nicht selber machen, deshalb habe ich einen Steuerberater. Ja, Deutschland ist kompliziert, aber wie gesagt, wir versuchen es ja zu vermitteln und zu erklären. Ich mache immer zig Videos auch dazu, am praktischen Beispiel, was ich hier selber habe. Es ist nicht immer alles so einfach, dass jeder alles selber sofort machen kann. Das ist einfach so.
Gewaltig nachhaltig ist der YouTube-Kanal, verlinken wir auch unten. Schau da unbedingt vorbei. Also das an der Stelle auch nochmal gesagt, genau. Und du hast doch so ein cooles, hast du gesagt, auf der Webseite noch irgendwas Schönes, das verlinken. Haben wir ja gesagt, verlinken wir auch noch, genau. Tabelle.
Genau, den Modulrechner. Kaskadenrechner habe ich ihn genannt, ja.
Super.
Und die anderen Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, verlinken wir natürlich auch nochmal. Hier auch nochmal der Hinweis an die Aktion Solarstrom statt Erdgasstrom. Frank Ferenczky hat hier eine Initiative ins Leben gerufen, wo ihr eurem Abgeordneten schreiben könnt. Ihr müsst es im Grunde nur ausfüllen und sie schicken den Brief an euren Abgeordneten. Eine richtig coole Aktion. Also danke nochmal an dieser Stelle. Auch Energy Watch Group, Hans-Josef Fell unterstützt das Ganze. Martin hat das auch unterstützt, hat auch Videos drüber gemacht.
Wir auch.
Solarstrom statt Erdgasstrom. Wir natürlich auch. Sie. Na, logisch. Und also ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz so zusammen für euch. Es ist so, dass man hier wirklich Geld sparen kann, wenn man sich oder wenn man die Möglichkeit einräumt, seine Verbraucher steuern zu lassen mit diesem 14a. Man braucht da keine besonders spezielle Technik. Du brauchst einen Smart Meter, ja, genau. Das ist aber klar, wenn ich eine große PV-Anlage habe. Gegenfalls macht es auch Sinn, wenn man schon einen zweiten Zähler hat, einen separaten Zähler hat, dann in das zweite Modul zu wechseln. Ansonsten, Martin hat hier Modul 1 und in Kombination mit 3 gewählt. Das spart ihm richtig Geld. Ein paar hundert Euro, 250 Euro im Jahr ist natürlich nicht ohne. Das müsst ihr aber je nach Region vor Ort bei eurem Netzbetreiber einmal in Erfahrung bringen, wie sehr sich das dann bei euch rechnen würde. Und eventuell dann auch darauf achten, ob eure Solaranlage nachgerüstet wird mit einem EMS, was das in Zukunft dann auch irgendwie automatisch machen kann. Oder wenn ihr jetzt überlegt, eine anzuschaffen, dann natürlich darauf achten, dass ihr das vielleicht gleich mit bedenkt, dass ihr dort reinwechseln könnt. Martin hat das Glück, er ist dort der Kunde des Vertrauens seines Netzbetreibers. Das heißt, sie helfen ihm da ganz viel, ja, und es geht ganz schnell. Das kann bei dem einen oder anderen vielleicht anders aussehen. Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, wenn dem so ist, weil das ist natürlich auch eine Nummer, wo wir mal drüber sprechen sollten. Die Netzbetreiber, es gibt ja nur 870 in Deutschland, deswegen ist das wahrscheinlich auch alles so unkompliziert mit den ganzen Smart Mietern und den Netzbetreibern, sich dort auf vernünftige Standards zu eignen. Das mit Vorsicht, Ironie natürlich dabei. Aber langfristig ist das eine gute Geschichte, Netze zu stabilisieren, selber Geld zu sparen, belohnt zu werden dafür, dass man sich netzdienlich verhält. Und dann sage ich, Martin, danke. Und vielleicht in einem Jahr hören wir uns nochmal wieder, was sich das dann gespart hat oder ob dein Netzbetreiber doch noch was durch die Hintertür geändert hat und du dann irgendwie gewechselt hast oder wechseln musstest. Ja, und danke, dass du da warst.
Danke fürs Durchführen durch die Bürokratie.
Machen wir immer gerne.
Also,
bis bald, tschüss.
Macht es gut, lasst ein Abo da, lasst bei Martin ein Abo da und teilt diese Videos, schickt sie an alle Diesel-Dieters dieser Welt, die sagen, eine Energiewende ist nicht möglich oder technisch ist es umsetzbar. Ich glaube, es gibt schon ganz gute Lösungen, man muss es nur machen. Ne? Kürzeste Geschichte für Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun, also baut euch PV, Leute. Macht es gut. Ciao, ciao und tschüss.
Tschüss.